Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Roger Deweck wird neuer Chef der SRG.
Die SRG steht im Dienste dieses Landes, seiner Gleichgewichte. Und nur mit guter Information gibt es eine gute Demokratie.
Das Gespräch mit dem neuen SRG-Generaldirektor und Reaktionen auf diesen überraschenden Entscheid. Die EU-Finanzminister arbeiten an den Themen Hedgefonds, Finanztransaktionssteuer und Euro-Stabilität. Wir erklären all das. Im UNO-Sicherheitsrat bahnen sich verschärfte Sanktionen gegen den Iran an. In Großbritannien wehren sich die Gewerkschaften gegen Gerichte, welche Streiks immer wieder untersagen. Und in der Schweiz wird Vergangenes wieder Mode. Zum Beispiel Heimarbeit. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Philipp Bürkler mit dem Nachrichtenüberblick.
Der neue Generaldirektor der SRG IDESWIS heißt Roger Deweck. Der SRG-Verwaltungsrat hat den 56-jährigen Publizisten gewählt und die Delegiertenversammlung der SRG hat die Wahl genehmigt. Deweck wird als Nachfolger von Armin Walpen sein Amt am 1. Januar 2011 antreten. Deweck war unter anderem Chefredaktor des Tagesanzeigers und der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Inzwischen arbeitet der gebürtige Freiburger als freier Publizist. In den EU-Staaten wird zurzeit intensiv über neue Regeln für die Finanzmärkte und eine mögliche Besteuerung derselben diskutiert. Einig sind sich die EU-Finanzminister bei den Hedgefonds. Diese sollen künftig strenger kontrolliert werden. Weiter diskutiert die EU über eine Steuer auf sämtliche Börsengeschäfte. Grundsätzlich haben die EU-Finanzminister dem zugestimmt. Damit könnte die Spekulation an den Börsen gedämpft werden, so die Hoffnung der EU. Allerdings sind sich die EU-Länder nicht einig, ob die Europäische Union bei einer solchen Steuer vorangehen soll. Wäre die Steuer nicht weltweit eingeführt, führe dies zu einem Wettbewerbsverzerrungen, sagen Skeptiker. Die USA, China und Russland haben sich auf schärfere Sanktionen gegen den Iran geeinigt, wie Außenministerin Clinton mitteilt. Der Entwurf für eine Resolution soll noch heute dem UNO-Sicherheitsrat vorgelegt werden. Einzelheiten zu den geplanten Sanktionen sind nicht bekannt. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok geht das Ringen der Regierung mit den oppositionellen Rothemden weiter. Die thailändische Regierung wies einen Vorstoß der Demonstranten nach einem Waffenstillstand zurück. Auch ein Vermittlungsangebot des Parlaments wurde von der Regierung abgelehnt. Die Regierung verlangt, dass die Demonstranten zuerst die Proteste beenden. Die Schweizer Botschafterin in Thailand rät weiterhin von Reisen nach Bangkok ab. Der britische BP-Konzern kann im Golf von Mexiko nach eigenen Angaben 40% des austretenden Öls absaugen. Neben dem Absaugen versuchen Experten, das Loch mit Beton abzudichten. Zudem wird ausgetretenes Öl direkt am Leck mit Chemikalien zersetzt. BP rechnet mit Kosten von über 600 Millionen Dollar für die Säuberungsarbeiten und Entschädigungen. Max Göldi, der Schweizer, der noch immer in Libyen im Gefängnis ist, könnte möglicherweise am 12. Juni freikommen, wie sein libyscher Anwalt mitteilt. Sollte Göldi tatsächlich am 12. Juni aus dem Gefängnis entlassen werden, hätte er fast die ganze Strafe absitzen müssen, die ihm ein libysches Gericht aufgebrummt hat. Göldi sitzt seit über 2 Jahren in Libyen in Haft, wird seit 2 Jahren dort festgehalten. Nach der Verhaftung des mutmaßlichen Lehrermörders Ded Gezai im Kosovo halten die St. Galler Behörden an ihrem Auslieferungsgesuch fest. Sie wollen Gezai möglichst rasch vor Gericht bringen, unter anderem wegen Mordes. Gezai wird beschuldigt, vor über 10 Jahren den Lehrer seiner Tochter erschossen zu haben. Die Volksinitiative für ein strengeres Rauchverbot ist zustande gekommen. Die Lungenliga hat über 130.000 Unterschriften für ihre Initiative gesammelt. Damit will sie das Rauchen auch in kleineren Lokalen verbieten und in Fumoirs soll nicht mehr serviert werden dürfen. Die Schweizer Pensionskassen haben die Finanzkrise noch nicht vollständig verdaut. Die im Jahr 2008 erlittenen Verluste konnten 2009 noch nicht wieder gut gemacht werden. Dies zeigt die neueste Umfrage von Swisscanto unter knapp 280 Pensionskassen. Im Schnitt waren die Ansprüche der Arbeitnehmenden Ende 2009 mit 103% gedeckt. Momentan wird's mit einem Deckungsgrad von 106% gerechnet. Schlechter geht es den öffentlich-rechtlichen Kassen. Diese weisen durchschnittlich einen Deckungsgrad von 90% auf. Wegen einer anonymen Bombendrohung blieb der Bahnhof St. Gallen am späten Nachmittag während knapp 2 Stunden vollkommen geschlossen. Die Polizei räumte den Bahnhof und zahlreiche Gebäude in der Nähe. Züge wurden umgeleitet oder vor St. Gallen gestoppt. Inzwischen ist das Bahnhofsgebäude wieder freigegeben worden und auch die Züge fahren wieder. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.471 Punkten, ein Plus von 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.628 Punkten, ein Plus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.4017 gehandelt und der Dollar zu 1.1339. Das Wetter. In der Deutschschweiz wechseln sich Wolken und kurze sonnige Abschnitte ab. Vor allem an den Bergen gehen einzelne Schauer nieder. Dazu gibt es 13 Grad. In der Westschweiz scheint die Sonne häufiger und im Süden ist es schön bei 22 Grad. Am Donnerstag gibt es im Norden ein Gemisch aus sonnigen Abschnitten, dichten Wolken und einigen Schauern bei 14 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 22 Grad.
Sternstunde? Fragezeichen. Die SAG kriegt mit Roger Döweck einen publizistisch erfahrenen Chef. Reaktionen und Fragen an ihn. Wirtschaftspolitische Wende? Fragezeichen. Die EU-Finanzminister knöpfen sich Hedgefonds vor. Die Finanzmärkte, den schwachen Euro. Ein Schwerpunkt dazu. Schärfere Sanktionen gegen den Iran. Ausgerechnet jetzt, einen Tag nach einem scheinbar erfolgreichen Ablenkungsmanöver. Streikrecht wie denn? In Großbritannien verhindert erneut ein Gericht einen Arbeitskampf. Frauenpower. Irakerinnen sollen richten, was im Land noch immer nicht funktioniert. Und vom Badezimmer direkt ins Büro. Die gute alte Heimarbeit ist plötzlich wieder modern. Und scheinbar sinnvoll. Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Jetzt schon ab 19 Uhr. Näheres dazu auf unserer Website echo.deres.ch. Roger Döweck ist neuer SAG-Generaldirektor. Der 56-jährige Publizist und frühere Chefredakteur beim Tagesanzeiger und der Deutschen Zeit wurde heute von den SAG-Delegierten an die Spitze der Radio- und Fernsehgesellschaft gewählt. Welche Managementerfahrung bringt der neue Generaldirektor mit? Alexander Sauter hat über dies und anderes, etwa den Service-Public-Auftrag der SAG, mit dem neuen SAG-Generaldirektor geredet. Er hat Roger Döweck zuerst gefragt, was ihn am neuen Amt gereizt hat.
Großen Respekt habe ich vor dieser Aufgabe. Wir erleben eine Revolution der Medien. Sie geht so weit wie damals die Gutenbergsche Revolution. Bild, Ton und Schrift vermengen sich zusehends in einer multimedialen Gesellschaft. Und hier im Dienste eines Unternehmens die nächsten Schritte zur Gestaltung der Medienzukunft zu tun, meinen Beitrag zu leisten, ist hochmotivierend. Zum Zweiten, die SRG schreibt rote Zahlen. Mit roten Zahlen gibt es keine rosa Zukunft. Hier meinen Beitrag ebenfalls zu leisten, dass die Defizite verschwinden und man wieder finanziellen Handlungsspielraum hat. Das ist etwas, wofür ich bei den Aufgaben, wo ich früher war, Change Management, sagt man das in der Managersprache, einiges mitbringe. Zum Dritten, Service Public. Die SRG erfüllt einen staatspolitischen Auftrag im Dienste einer Information von Qualität, denn nur mit guter Information gibt es eine gute Demokratie, im Dienste aber auch des Austauschs, des Wechselspiels, vielleicht auch gemeinsamer Projekte zwischen den Landesteilen. Und in diesem Lande, dass seine 4 Sprachgruppen hat, ist das erst recht wichtig für einen, der ja zweisprachig ist und auch in der romanischen Schweiz verhaftet ist.
Sie sind bekannt als Publizist, Sie waren Chefredakteur des Tagesanzeigers, Chefredakteur der Zeit. Als Generaldirektor sind Sie aber mehr Manager. haben Sie auch die nötige Managementerfahrung, um dieses Unternehmen zu leiten?
Ich war immer wieder in Führungsaufgaben bis zuletzt. Ich bin ja Präsident des Stiftungsrats des Graduate Institute of International and Development Studies in Genf. Ich habe als Mitglied der Konzernleitung der Tamedia 5 Jahre lang Erfahrungen gesammelt. Aber Ihre Frage ist sehr berechtigt. Meine Erfahrungen im Neuaufbauen, im Neustrukturieren sind im kleineren Maßstab gewesen. Ich traue mir zu, das auch im größeren Maßstab zu schaffen. Erst recht bei der Qualität der Führung der SRG.
Sie haben gesagt, mit roten Zahlen gibt es keine rosa Zukunft. Wenn man sparen muss, wo soll man sparen? Wo werden Sie sparen?
Ich werde Generaldirektor sein erst vom 1. Januar 2011 an und gewiss wird einiges schon vorher entschieden werden. Ich selbst halte mich deshalb auch so kurz in diesem Interview, weil ich den Leitsatz befolge, erst arbeiten und dann reden. Erst wenn ich die Dossiers gründlich studiert habe, kann ich Ihre Frage fundiert beantworten.
Die SRG hat den Service Public Auftrag. Was ist für Sie der Service Public?
Service Public ist für mich ein Bewusstsein, dass man sich nicht nur an die Konsumentinnen und Konsumenten wendet, sondern zunächst einmal an die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Und dass man Qualität ihnen anbieten muss. Denn nur mit guter Information gibt es eine gute Demokratie. Und auch nur mit guten kulturellen Sendungen beispielsweise kann man das kulturelle Leben in diesem Lande gut abbilden. Also dieser Anspruch, der hinter dem Service Public steht, zu dem stehe ich, aber ich stehe auch zum Service au Public. Wir stehen nicht in einer Situation, wo man einfach nur die wichtigen Werte, die unsere Arbeit prägt, vertreten muss, sondern auch den Erfolg eines Unternehmens. Und das wird eine anspruchsvolle und schöne Aufgabe, die man nur im Team leisten kann.
Roger Döweg befragt von Alexander Sauter. Mit Döweg hat kaum einer gerechnet. Elisabeth Pestalozzi mit der Begründung dieses überraschenden Entscheides und Reaktionen darauf.
Die Wahl von Roger Döweg zum SRG-Generaldirektor kommt äußerst überraschend. Sein Name wurde im Vorfeld nie genannt und auch das Anforderungsprofil, das der Verwaltungsrat letzten Herbst formuliert hatte, hätte nicht in erster Linie an Döweg denken lassen, denn die Ausschreibung klang eher nach einem klassischen Manager. Nun steht vom nächsten Jahr an einer der bekanntesten Publizisten der Schweiz der SRG vor. Roger Döweg war Chefredakteur des Zürcher Tagesanzeigers und der deutschen Wochenzeitung Die Zeit, schrieb für zahlreiche weitere Zeitungen, veröffentlicht Bücher und moderiert am Schweizer Fernsehen die Sternstunde. Für den SRG-Verwaltungsratspräsidenten Jean-Bernard Münch ist Roger Döweg ein wahrer Glücksfall.
Wir sind überzeugt, mit Roger Döweg eine anerkannte, publizistisch versierte und integre Persönlichkeit gefunden zu haben, die aber auch über weite Erfahrungen als Führungspersönlichkeit in verschiedenen Positionen mit weitreichenden betriebs- und finanzwirtschaftlicher Verantwortung verfügt und damit unserem Anforderungsprofil weitgehend entspricht.
Ebenfalls sehr angetan ist die politische Linke. SP-Nationalrat Andrea Hämmerle, spezialisiert auf Fragen des Service Public.
SRG, SSR, ID Suisse wird wahrscheinlich von wenigen derart verkörpert wie von Herrn Döweg. Er ist zweisprachig, perfekt. Er ist kulturell sehr versiert, er ist politisch wiff. Er muss es nur noch zeigen, dass er auch ein guter Manager ist und diesen Riesenladen auch führen kann.
Und auch der Tessiner CVP-Ständerat und Privatfernsehdirektor Filippo Lombardi sagt:
Herr Döweg hat das notwendige Profil, hat Visionen, hat internationale Erfahrungen, ist ein Roman, der in der deutschen Schweiz arbeitet und denkt. Er muss natürlich noch beweisen, dass er auch das Management kontrollieren kann. Und das ist natürlich eine große Arbeit, die ihm erwartet.
Dass Roger Döweg seine Managementfähigkeiten, wie Hämmerle und Lombardi sagen, noch wird unter Beweis stellen müssen, das ist für die SVP-Medienspezialistin Nathalie Ricklin Grund zur Konsternation. Von der Wahl völlig überrascht, sagt sie.
Ich hätte diese Wahl nicht erwartet. Es hatte verschiedene gute Kandidaten, die Erfahrung haben im Führen von Unternehmen, auch im Führen von Medienhäusern, denen ich das zugetraut hätte. Aber Roger Döweg ist mir bei weitem nicht in den Sinn gekommen.
Und FDP-Parteipräsident Fulvio Pelli ergänzt:
Wir sind etwas erstaunt, dass ein Unternehmen mit 1,6 Milliarden Umsatz und 6.000 Mitarbeiter von einem Journalist geführt wird. Wir hätten erwartet, dass ein Unternehmer die Übernahme einer SRG anvertraut wird, die ein Sanierungsfall ist.
Wie ausgeprägt Roger Deweggs unternehmerische Fähigkeiten und Neigungen sind, wird er bald zeigen können. Als eine seiner ersten Aufgaben wird der neue SRG-Generaldirektor mitbestimmen, wer die künftige Leitung von Radio und Fernsehen übernehmen wird. Auf 2011 werden die beiden Unternehmen zusammengeführt.
Reaktionen auf die überraschende Wahl von Roger Deweg zum SRG-Generaldirektor, zusammengestellt von Elisabeth Pestalozzi. Die EU-Finanzminister haben über sehr viel geredet heute und man war gespannt, was dabei herauskam. Es waren wichtige Themen im Zusammenhang mit der Finanz- und der Euro-Krise. Hedgefonds regulieren, ja, nein. Finanztransaktionssteuern, ja, nein. Wie weiter mit dem Euro-Stabilitätspakt? Bei mir im Studio war kurz vor der Sendung unser Experte für Finanzmarktfragen, Markus Mucklin, in Brüssel Urs Bruderer. Erste Frage an ihn: Wo steht die EU jetzt beim Thema Vorschriften für Hedgefonds?
Sie hat ein ganz wichtiges Hindernis überwunden. Großbritannien hat seinen Widerstand gegen die Regulierung der Hedgefonds aufgegeben. Man muss wissen, dass 4 von 5 Hedgefonds in Europa von London aus gemanagt werden. Und im Prinzip ist jetzt klar, auch der Hauptbetroffene sagt es, es soll reguliert werden in dieser Branche.
Aber es ist noch nichts fest beschlossen. Großbritannien signalisiert, es ist dabei, aber das heißt erst, dass ein Prozess läuft. Wie könnte eine Regelung am Schluss aussehen? Lässt sich das schon ein Stück weit ausmachen, Urs Bruderer?
Die Elemente sind eigentlich klar. Man will ganz grundsätzlich mal Transparenz schaffen. Hedgefonds-Manager sollen zukünftig deklarieren, mit wie viel Fremdkapital sie arbeiten. Es soll Eigenkapitalvorschriften geben für sie. Diese Grundzüge sind alle klar. Die Frage ist, wie scharf diese Sachen dann effektiv am Schluss herausschauen werden. Und da gibt es bis jetzt 2 Konzepte. Das Parlament, das ziemlich scharf regulieren möchte, und die EU-Finanzminister, die weniger scharf regulieren möchten.
Markus Mucklin, wie wichtig sind diese Hedgefonds? Wir haben jetzt die ganze Zeit über dieses Thema geredet, die müssten reguliert werden. Wie wichtig sind die, oder anders gefragt, was ist erreicht, wenn man da Vorschriften findet und erlässt?
Nun, man erreicht mal vor allem Transparenz. Das heißt, man weiß dann überhaupt, was alles geschieht, was diese Fonds überhaupt, welche Wirkung sie erzielen können. Das ist ja eines der großen Probleme, nicht nur bei den Hedgefonds, sondern auch bei anderen Finanzinstitutionen, die eigentlich im Schatten der Öffentlichkeit gewirkt haben, dass man gar nicht wusste, wie stark sind sie engagiert, wie groß sind die Risiken, die sie eingehen, in welche Bereiche sind sie eingetreten, wie stark beispielsweise auch der Herdentrieb durch solche Institutionen dann ausgelöst wird, die dann ein Herdentrieb, der dann häufig eben zu diesen ganz gewaltigen Problemen geführt hat.
Eben, wir reden ja über das Thema im Zusammenhang mit der großen Krise, mit den katastrophalen Entwicklungen, die da stattgefunden haben. Sind das Instrumente, die wir jetzt gehört haben, die da nützen könnten?
Sie nützten sicher insofern, also wenn es heißt, eben sie sollten auch Eigenkapitalpolster anlegen, dann ist es die gleiche Forderung, die jetzt an die Hedgefonds gerichtet wird, wie auch an die Banken. Das heißt, Eigenkapitalpolster ermöglichen zum einen weniger große Geschäfte zu tätigen und auf der anderen Seite aber auch Reserven anzulegen für den Fall, wenn eben die Kredite dann sich als faul erweisen.
Zweites Thema, das in Brüssel diskutiert wurde, unter den Finanzministern: Steuern auf Finanztransaktionen. Markus Mucklin, was ist hier gemeint, was können die erreichen?
Nun, wenn der Begriff so breit gefasst ist, dann will es heißen, dass auf alle Arten von Finanzgeschäften eben Abgaben entrichtet werden sollten, wie hoch das auch immer sein wird, ob 0,5%, 0,2%, was auch immer. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, dass man nur für bestimmte Geschäfte, für Aktienkäufe, Aktienverkäufe oder beispielsweise für Devisentransaktionen, man eine solche Steuer, eine solche Abgabe schaffen würde, neu einrichten würde. Also da gibt es verschiedenste Formen, alle mit dem Ziel, einerseits Geld zu erarbeiten, sei es für Kriseninterventionen, und auf der anderen Seite aber auch das Ziel eigentlich, dass man eine Art Sand ins Getriebe des Finanzgeschäftes bringen will, um die Spekulation zu bremsen.
Also Gelder generieren und die Spekulation reduzieren wäre das Ziel hier, Urs Bruderer. Wo steht man jetzt da nach den Diskussionen heute bei der EU?
Ich würde sagen, da haben wir es mit einem anschwellenden Chor zu tun. Vor ein paar Monaten noch waren das einige wenige Länder, die sich für eine solche Steuer aussprachen. Gestern haben alle Euro-Finanzminister gesagt, dass sie eine solche Steuer gerne sehen würden. Die heiße Frage bleibt, wo genau diese Steuer angesiedelt wird. Alle sind sich einig, eigentlich müsste man das global einführen. Inzwischen sagen aber die meisten EU-Finanzminister, und wenn wir es nicht global schaffen, dann wollen wir das wenigstens im europäischen Rahmen probieren. Da waren aber Großbritannien und Deutschland bisher dagegen. Bei Deutschland scheint sich die Position jetzt ein wenig zu ändern. Der Finanzminister Schäuble hat heute gesagt, wenn wir es im Juni im Rahmen der G20 nicht auf globaler Ebene schaffen, dann sei er bereit, über eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene zu reden.
Markus Mucklin, was würde das bedeuten? Also wenn die Europäer jetzt diese Steuer nur für Europa einführen, man weiß, Kanada, Australien beispielsweise werden nicht mitmachen, bringt das Europa nicht einen dermaßen großen Wettbewerbsnachteil, dass es dann am Schluss doch bleiben gelassen wird?
Das muss es nicht sein. Das hängt natürlich einerseits davon ab, wie groß diese Abgabe dann auch wäre. Ist es nur ein kleiner Prozentsatz oder nur ein Bruchteil davon überhaupt? Je nachdem ist Konkurrenzfrage eine größere Frage oder eine kleinere Frage. Auf der anderen Seite gibt es immerhin Erfahrungen, beispielsweise auf dem Londoner Finanzplatz ist es so, dass dort auf Börsengeschäften, auf Aktienkäufe, dass da durchaus eine Abgabe gemacht werden muss. Und man kann eigentlich nicht davon reden, dass London, der Finanzplatz, darunter speziell gelitten hätte.
Drittes, letztes Thema, das wir ansprechen, der Stabilisierungspakt für den Euro, Urs Boderer, was ist da heute gegangen?
Da verfolgt die EU-Kommission ja eigentlich einen umfassenden Ansatz. Sie möchte einerseits dafür sorgen, dass die EU-Länder ihre Haushalte schnell in Ordnung bringen, sprich sparen. Sie möchte aber andererseits auch, dass die Wirtschaftspolitik in der EU oder im Euroraum besser koordiniert wird. Von letzterem hört man derzeit hier wenig bis nichts, von ersterem, vom Sparen dafür umso mehr. Da werden immer rigorosere Sparpakete vorgestellt. Heute waren es wieder Portugal und Spanien, die noch mehr sparen möchten in den nächsten Jahren. Sparen ist in so vieler Leute Munde, dass EU-Kommissar Rehn inzwischen bei jedem Auftritt warnt und sagt, dass nicht alle Länder gleich schnell und gleich viel sparen sollten, dass im Gegenteil jene Länder mit finanziellem Spielraum auch ans Wachstum denken sollten und mit ihren Sparübungen warten sollten. Aber da ist ja eine ziemlich einsame Stimme hier in Brüssel.
Ein Land, das offenbar nicht warten will, ist Österreich. Dort kommt morgen eine Ankündigung von massiven Steuererhöhungen und wohl sehr schmerzhaften Sparprogrammen. Das wäre quasi das Gegenprogramm zu dem, was Rehn, wie wir eben gehört haben, propagiert. Zwar stimmt der Nationalrat in Wien noch darüber ab, aber die Koalitionspartner SPÖ und ÖVP haben sich in einem sogenannten Rahmenabkommen bereits geeinigt. Hören wir uns von Joe Schelbert mal an, wie sich das ausnimmt, und kommen wir nachher nochmal auf das Thema Sparen zurück, Markus Mucklin.
Die Schulden des österreichischen Staates belaufen sich auf 200 Milliarden Euro. Das ist mehr, als die EU-Kriterien erlauben. Dazu kommen noch die Schulden der Länder und Gemeinden und vor allem die Bürgschaften des Staates für Banken. Bürgschaften, die sich je nach Entwicklung auch noch in Schulden verwandeln könnten. Schon heute betragen die Schuldzinszahlungen Österreichs fast 10% des Budgets und dies bei den gegenwärtig niedrigen Zinsen. Diese Zinszahlungen, die Rettung von Banken, sinkende Steuereinnahmen, die Konjunkturprogramme und die dennoch steigende Arbeitslosigkeit führten seit der Krise zu immer höheren Budgetdefiziten. Jetzt sollen diese zurückgefahren und die EU-Kriterien wieder eingehalten werden. Das Budgetrahmenabkommen, das morgen vom Nationalrat verabschiedet wird, sieht dafür hälftig Steuererhöhungen und Sparmaßnahmen vor. Insgesamt geht es um einen Betrag von jährlich gegen 9 Milliarden Euro, mehr als ein Zehntel des gegenwärtigen Budgets. Bei den Mehreinnahmen ist sich die Koalition jedoch erst über die Höhe einig, aber nicht, woher diese kommen sollen. Die Konservativen wollen die Mineralölsteuer erhöhen, die Sozialdemokraten die Steuern für Stiftungen, Holdings und auf Vermögen. Am meisten, da sind sich beide einig, soll die EU-weite Finanztransaktionssteuer bringen, auf dem Papier 1,5 Milliarden. Doch ob diese Steuer dereinst auch kommt, ist noch gar nicht entschieden. Entschieden ist jedoch, wo gespart werden soll. Beim Infrastrukturausbau, bei den Familien, beim Militär, bei den Arbeitslosen, in der Landwirtschaft und bei Bildung und Kultur. So dürften die Eisenbahntunnel unter dem Brenner und dem Semmering oder zwischen Graz und Klagenfurt noch auf sich warten lassen und der versprochene Ausbau der Universitäten auf die lange Bank geschoben werden. Unklar ist auch, woher die Regierung den Optimismus nimmt, dass die Arbeitslosenkasse weniger Geld braucht. Schließlich gehen alle Studien davon aus, dass die Arbeitslosigkeit angesichts der Pleitewelle im Inland und den gesunkenen Exportmöglichkeiten weiter steigen wird. Österreichs Gewerkschaftsbund hat denn auch in einem offenen Brief die Regierungspläne deswegen scharf kritisiert. Widerstand kommt auch von den Oppositionsparteien. Während die Freiheitlichen die geplanten Steuererhöhungen zurückweisen wollen, verlangen die Grünen erneut die Wiedereinführung der vor 2 Jahren abgeschafften Erbschafts- und Schenkungssteuer. Doch die Regierung argumentiert, diese Steuer sei im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen, also komme sie nicht. Angesichts der Stärkeverhältnisse im Parlament wird diese Logik wohl auch eine Mehrheit finden.
Joe Schelbert über die sehr rabiaten Sparmaßnahmen, die jetzt auch in Österreich angekündigt werden morgen. Markus Mucklin, die europäischen Länder haben massiv Geld ausgeben müssen in der Zeit der Krise. Man hat Konjunkturprogramme lanciert. Jetzt muss das Geld wieder eingespart werden. Das macht ja Sinn, das leuchtet ein. Umgekehrt ist es nicht ganz unproblematisch, wenn alle jetzt dermaßen sparen.
Es ist eine Gefahr, dass die Europäische Union und speziell die Euro-Länder in eine Phase der Stagnation hineinkommen, wenn jetzt alle nur an Sparen denken. Es wird Rezession geben in Griechenland, Stagnation in Spanien. Die Prognosen müssen nach unten korrigiert werden. Und wenn das passiert, dann heißt es mehr Arbeitslosigkeit, dann heißt es weniger Steuereinnahmen. Und mit diesem Rezept kommt man dann schließlich auch nicht aus der Schuldenkrise heraus. Das heißt, die Budgetdefizite werden dann sogar wachsen, obwohl man eigentlich das Gegenteil davon vorgibt.
Reaktionen auf die Krise, Bewegung an 3 verschiedenen Fronten in der europäischen Wirtschaftspolitik, erläutert von Markus Mucklin in Bern und Urs Bruderer in Brüssel. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Schärfere Sanktionen gegen den Iran, jetzt doch. Gerichte verhindern Streiks in Großbritannien. Wiederaufbau im Irak von Frauenhand und Heimarbeit in der Schweiz plötzlich wieder aktuell. Gestern noch hieß es im Atomstreit mit dem Iran, sei dank der Vermittlung Brasiliens und der Türkei ein Durchbruch erzielt worden. Bloß einen Tag später ist nun wieder von Sanktionen die Rede. Laut Außenministerin Hillary Clinton, US-Außenministerin Hillary Clinton, haben sich die UNO-Vetomächte, also auch Russland und China, auf einen Entwurf für neue, schärfere Wirtschaftssanktionen geeinigt. Friedrich Steiger erläutert.
Deutlicher und rascher hätte die Ablehnung des gestrigen Atomdeals mit dem Iran kaum erfolgen können. Mit Genugtuung erklärte heute US-Außenministerin Hillary Clinton:
Today I am pleased to announce we have reached agreement on a strong.
Man habe sich geeinigt auf einen Entwurf für eine 4. Runde von UNO-Sanktionen gegen den Iran. Auch die beiden UNO-Vetomächte Russland und China stünden hinter diesem Entwurf. Nachdem Großbritannien und Frankreich schon zuvor ihre Unterstützung für neue Sanktionen klargemacht hatten, ist damit der Weg frei für neue Strafmaßnahmen gegen den Iran. Teheran scheint es also trotz des gestrigen Einlenkens nicht geschafft zu haben, neue Sanktionen zu vermeiden. Zwar hat sich der Iran bereit erklärt, einen Teil seines niedrig angereicherten Urans zu exportieren. Er erhält im Gegenzug höher angereichertes Uran für seinen Forschungsreaktor. Hillary Clinton meinte, die USA würden das Bemühen Brasiliens und der Türkei anerkennen, mit diesem Gegengeschäft eine Lösung herbeizuführen.
We acknowledge the sincere efforts of both Turkey and Brazil to find.
Doch der Uranaustausch genügt den meisten Ländern offenkundig nicht, wie sie gestern schon anklingen ließen. Zu viele Probleme bleiben, offenbar auch aus Sicht Russlands und Chinas, ungeklärt. Etwa die mangelnde Zusammenarbeit des Irans mit der UNO-Atombehörde IAEA. Teheran stellte sich außerdem unmittelbar nach der Unterzeichnung des gestrigen Abkommens gleich selber ein Bein, als es offiziell ankündigte bzw. in den Augen vieler androhte, man werde weiter Uran anreichern. Und zwar auch auf höhere Werte, als sie für die zivile Atomenergienutzung nötig wären. Im Detail sind die jetzt vorgesehenen Sanktionen noch nicht bekannt. Sicher aber ist, dass es sich nicht um jene Crippling Sanctions handeln wird, jene vernichtenden Sanktionen, welche die USA ursprünglich gefordert hatten. Doch die Schraube wird angezogen werden. Ausgeweitet werden dürfte das Verbot von Geschäften mit iranischen Finanzinstituten, besonders mit solchen, die von den Revolutionsgarden kontrolliert werden. Künftig soll auch der Handel mit dem Iran streng überwacht werden. Wie das Sanktionen gegen den illegalen Atomwaffenstaat Nordkorea bereits heute vorsehen, sollen künftig auch Handelsschiffe auf dem Weg von und nach dem Iran jederzeit durchsucht werden dürfen.
Fredrik Steiger. Zum dritten Mal in nur 6 Monaten hat gestern Abend ein britisches Gericht einen demokratisch legitimierten Streik aufgrund eines Formfehlers untersagt. Im jüngsten Fall ging es zum zweiten Mal um British Airways. Die Gewerkschaft, die zum Streik aufgerufen hatte, hat heute Nachmittag Berufung eingelegt. Das Streikrecht stehe zusehends auf dem Spiel, meinen Gewerkschafter. Großbritannien-Korrespondent Martin Ayot.
Die britische Gesetzgebung von 1992 schreibt vor, dass eine Gewerkschaft ihre Mitglieder individuell über das Ergebnis einer Urabstimmung informieren muss. Das Kabinenpersonal von British Airways stimmte zu Beginn dieses Monats mit 81% gegen die jüngste Offerte der Firma zu neuen Arbeitsbedingungen und Abläufen. Die Stimmbeteiligung betrug 71%. Doch die Gewerkschaft hatte es versäumt, ihren Mitgliedern einzeln zu sagen, dass 11 Stimmzettel ungültig waren. In den Augen des britischen High Court war die Urabstimmung deshalb nichtig. Derek Simpson, einer der beiden Sekretäre der Gewerkschaft Unite, war perplex.
It's laughable, absolutely laughable, to argue that we screwed up the ballot.
Es sei lächerlich zu behaupten, die Gewerkschaft habe die Abstimmung verpatzt. Das Streikverbot wegen der 11 ungültigen Zettel sei der Witz des Monats.
To tell people there are 11 spoiled papers, well, you know, that's got to be the joke of the month.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass die gewerkschaftlichen Prozeduren gnadenlos durchleuchtet werden. Im Dezember schon stoppte ein Gericht einen Streik des Kabinenpersonals. Vor Ostern musste ein Eisenbahnerstreik aufgegeben werden. Tony Woodley, der andere Sekretär von Unite, wurde heute grundsätzlich.
It now brings into question as to whether it is now possible for workers in struggle to take that bare-bone basic human right.
Man müsse sich inzwischen ja ernsthaft fragen, ob Arbeitnehmer noch über das Grundrecht des Streiks gegen einen böswilligen Arbeitgeber verfügten. Der Chef von British Airways, der Ire Willie Walsh, meinte bloß etwas suffisant, das Urteil gebe den Gewerkschaften eine Bedenkpause, zu überlegen, wie viel schon erreicht wurde.
And I think this gives the union an opportunity once again to pause and reflect on the progress that we have made.
Der Arbeitsfrieden bei British Airways ist offenkundig zerrüttet und dazu braucht es normalerweise 2 Parteien. Die Asche über den britischen Inseln bringt zusätzliche Verluste. Eine Einigung wäre bitter nötig. Es hilft natürlich nicht, dass die jüngste Streikempfehlung der Gewerkschaft purem Trotz entsprang. Die Firma hatte im März vor dem letzten Streik gedroht, die privaten Reisevergünstigungen von streikendem Kabinenpersonal lebenslänglich zu streichen. Das ist nun geschehen, deshalb verwarf die Gewerkschaft das jüngste Verhandlungsergebnis. Aber die Einsicht, dass beide Seiten kindisch sind, ändert nichts an den grundsätzlichen Zweifeln an der Unparteilichkeit und Verhältnismäßigkeit britischer Gerichte in Arbeitskämpfen.
Unsicherheit ist im Irak auch nach Jahren amerikanischer Besatzung allgegenwärtig. Von Normalität und Wiederaufbau ist wenig zu sehen, auch wenn die Amerikaner unter diesem Motto verschiedene Initiativen gestartet haben. Eine davon besteht darin, Frauen in der irakischen Arbeitswelt und Wirtschaft zu fördern. Irene Meyer hat in Bagdad eine Gruppe Geschäftsfrauen besucht.
Asa Humadi lebt dort, wo Bagdad am sichersten oder wohl eher am wenigsten unsicher ist, hinter Mauern und Checkpoints, in der sogenannten grünen Zone. Träge umfließt der Tigris das 10 Quadratkilometer große Gebiet, in dem sich trotz aller Kriegs- und Besatzungswunden immer noch die einstige Schönheit der Stadt erahnen lässt und der Reichtum der früheren Bewohner hier. Es waren Villenbesitzer von Saddams Gnaden, seine Getreuen, seine Minister. Seit der US-Invasion vor 7 Jahren ist aus Saddams ehemaligem Zentrum der Macht ein kleines Amerika im Herzen von Bagdad geworden. Auch Asa Humadi, die Amerikanerin mit irakischen Wurzeln, ist dort eingezogen und empfängt uns in ihrem großen Wohnzimmer. Was wie ein Kaffeekränzchen von 5 Freundinnen wirkt, ist in Wahrheit ein Business-Meeting im Rahmen eines amerikanischen Projekts, das irakischen Geschäftsfrauen oder solchen, die es werden wollen, eine berufliche Perspektive gibt und gleichzeitig zum Wiederaufbau des Landes beitragen soll, sagt Projektleiterin Asa.
The project started in January 2005 and the aim was to help women-owned.
Konkret ist es ein Projekt der amerikanischen Besatzungstruppen und Asa Humadi ist angestellt bei einer großen amerikanischen Firma, die am Wiederaufbau des Landes beteiligt ist und auch daran verdient. Die Irakerinnen werden geschult, wie sie Verträge abschließen, Aufträge an Land ziehen und mit der amerikanischen Armee oder mit amerikanischen Firmen zusammenarbeiten können. Nasim, eine der Frauen an Assas Wohnzimmertisch, berichtet über ihre Arbeit.
I'm supplying the US Army whatever they want. For example, they ask me to supply them furnitures.
Ihre Firma beliefere die US-Truppen mit allem, was sie brauchten. Möbel, Computer, Fahrzeugen und sogar die Einrichtung eines Spitals habe sie übernommen. Sie habe 12 Angestellte mit guten Löhnen bis zu 1.500 Dollar monatlich. Über ihre eigenen Einnahmen sprechen die Frauen nicht, sagen nur, sie verdienten gutes Geld. Die meisten Frauen sind ausgebildete Ingenieurinnen, die sich etwas zutrauen, selbst an den gefährlichsten Plätzen des Iraks. Den Wiederaufbau der zerstörten Polizeistation in der lange umkämpften Stadt Haditha zum Beispiel oder Aufträge im nordirakischen Mosul. Khalda wurde dort sogar gekidnappt, was ihr Leben dramatisch veränderte.
The result of this kidnapping, my husband divorced me because he is not trust that nobody.
Mein Mann ließ sich danach scheiden, weil er nicht glaubte, dass die Entführer mir nichts angetan haben, sagt Khalda. Doch sie kämpfe seither noch entschlossener für ihre Unabhängigkeit. Viele irakische Frauen haben nach dem Fall Saddam Husseins gehofft, dass ihnen die versprochene Demokratie gleiche Rechte und neue Möglichkeiten bringe. 7 Jahre nach dem amerikanischen Einmarsch ist die Frustration enorm. Ohne Beziehungen läuft nichts. Ich frage Asa Humadi, wie sie die Frauen auswähle.
It wasn't easy to collect names and to go back to my high school and through people.
Ich habe ehemalige Schulkolleginnen kontaktiert, Leute, die ich von früher kannte, sagt Asa. Aber nun verdüstert sich der Himmel auch für diese wenigen Auserwählten. Im Lauf des Gesprächs erfahren wir nämlich, dass das Projekt bereits beendet wurde. Denn die amerikanischen Besatzungstruppen planen ihren Abzug und die Geschäftsfrauen von Bagdad müssen sich neue Auftraggeber suchen. In erster Linie wäre das die irakische Regierung. Wäre, betont Nasim.
I will stay home with the Iraqi government. I cannot work because they are not giving us.
Ich sitze zu Hause, habe keine Arbeit mehr. Ich habe versucht, mit der irakischen Regierung zu arbeiten, aber die akzeptiert uns nicht, weil wir Frauen sind, sagt Nasim. Und auch die riesige Korruption sei ein Hindernis. Vivian geht es ähnlich.
Now I don't have any work. I finished it last.
Vor einem Monat habe ich die Arbeit beendet. Ich sehe keine Chance, dass ich von dieser Regierung Aufträge bekomme. Projektleiterin Asa wird ziemlich ratlos, gibt zu, dass es sehr schwierig sei. Sie versuche durch ihre Kanäle die Frauen weiter zu unterstützen, räumt aber ein, dass auch sie im Hinterkopf ihren Abzug plane, falls die neue Regierung eine religiös-konservative sei.
It all depends on the new government. If a new government is a good government, I might stay. If the government is very religious and.
Im Moment sieht es danach aus, als ob der ungeliebte bisherige Premier Nouri al-Maliki nicht von der Macht lassen will, obwohl er die Wahlen knapp verloren hat. Im Gegensatz zum säkularen Wahlsieger Iyad Alawi hat Maliki bereits erste Bündnispartner gefunden und es ist gut möglich, dass dem Irak eine Neuauflage der bisherigen schiitisch dominierten Regierung ins Haus steht. Schlecht für die Einheit des Landes. In diesem Fall dürften die US-Truppen nicht so schnell abziehen, sagt Rafah, denn diese garantierten wenigstens eine relative Sicherheit und ja, sie seien auch ihr Arbeitgeber.
We hoped and believe they will maybe stay more until they check everything is okay. We know that one day they.
Bis alles okay ist im Irak, müssen sie bleiben, sagt Rafah. Das dürfte länger dauern.
Wiederaufbauprobleme in Bagdad, beobachtet von Irene Meyer. Zu Hause bleiben und trotzdem im Büro arbeiten. Für viele wäre das ein Traum. Genau der wird jetzt von offizieller Seite gefördert. Heute am ersten Schweizer Home Office Day, durchgeführt von den Bundesämtern für Energie und für Berufsbildung und Technologie, zusammen mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Umwelt. Heimarbeit feiert dank den modernen Kommunikationsmitteln eine Renaissance, gilt wieder als moderne Arbeitsform. Immer mehr Unternehmen begrüßen es, wenn ihre Angestellten zu Hause arbeiten. Wie das funktionieren kann, zeigt Martin Jordan an einem Beispiel aus dem Kanton Basel-Land.
Hier, in einer modernen Einfamilienhaussiedlung am Hang oberhalb von Liestal, lässt es sich nicht nur gut leben, hier lässt es sich durchaus auch arbeiten. Estelle Mattis hat sich das Wohnzimmer als Arbeitsort ausgesucht, nicht zuletzt, weil ihr zwei große Fenster immer wieder einen schönen Blick auf den Baselbieter Kantonshauptort erlauben.
Also ich denke, dass es gut ist, dass man
in einem ruhigen Rahmen ist und so konzentriert arbeiten kann und so auch die Möglichkeit hat, während der Arbeit vielleicht kleine Pausen einzulegen und mal rauszuschauen. Also ich denke, das ist sicher positiv.
Wann sie eine Pause einlegt, kann Estelle Mattis selber entscheiden. Und so verbringt sie öfter mal Zeit auf dem kleinen Gartenplatz, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Pausen einlegen könnte sie zwar auch im Büro, doch zu Hause könne sie sich besser konzentrieren, wenn nach der Ruhephase wieder die Arbeit rufe.
Der Unterschied ist wirklich so, dass man weniger abgelenkt ist, dass man so die Möglichkeit hat, für sich zu arbeiten. Wenn man im Büro ist, ist es doch so, dass immer wieder Mitarbeiter kommen und so eine gewisse Ablenkung besteht. Aber in meiner Tätigkeit ist es schon so, dass ich auch die Büroarbeit benötige, also dass nicht nur Heimarbeit möglich ist, weil der Kontakt mit den anderen Mitarbeitern sehr wichtig ist.
Genau deshalb findet in der Geschäftsstelle in Basel einmal pro Woche eine Sitzung statt, wo sich alle treffen und sich untereinander austauschen können. Estelle Mattis führt bei der Gesundheitsorganisation Svica ein Team von 7 Personen, die im Care-Management tätig sind. Zu Hause bereitet sie sich auf Kundenbesuche vor und erledigt administrative Dinge.
Bei uns braucht man auch kreative Ansätze, wenn man mit erkrankten und verunfallten Personen arbeitet, dass man kreative Lösungen ausarbeitet. Und das kann doch oft so sein, dass man von zu Hause aus eher kreative Ansätze ausarbeiten kann, weil eben diesen Rahmen geschaffen ist in der Ruhe.
Als kreative Lösung bezeichnet Estelle Mattis zum Beispiel, dass Unfallopfer schrittweise und behutsam auf ihren Wiedereinstieg ins Berufsleben vorbereitet werden, indem sie zunächst gewisse Arbeiten von zu Hause aus erledigen, bevor sie anschließend wieder an ihrem Arbeitsplatz erscheinen müssen. Hier wendet die Svica also just jenes Modell an, das sie seit rund 4 Jahren auch einem Teil ihrer eigenen Angestellten gönnt, nämlich die Heimarbeit. Wer sich nun aber ausmalt, die Arbeit in den eigenen 4 Wänden sei ein Freipass, die Beine hochzulagern, täuscht sich. So kontrolliert Estelle Mattis regelmäßig, ob die Leute in ihrem Team die Zielvorgaben erreichen. Noch wichtiger sei ihr aber, dass sie in ihre Mitarbeiter Vertrauen habe.
Das muss sein, wenn man Heimarbeit ausrichtet. Und ich habe bis jetzt wirklich nie Probleme gehabt. Also da habe ich 100% Vertrauen, dass die Arbeit auch wirklich erledigt wird. Und was ich auch festgestellt habe, wenn man so die Möglichkeit hat, selber seine Arbeit zu strukturieren, dass die Mitarbeiter zufriedener sind und auch bereit sind, mehr zu leisten und mehr zu arbeiten.
Heimarbeit birgt aber auch Gefahren, wenn sich die Angestellten keinen klaren Rahmen geben und die Arbeit regelrecht ins Bett mitnehmen. Dass ihr das passieren wird, glaubt Estelle Mattis nicht. Seit sie einen Großteil ihrer Arbeit zu Hause erledige, sei sie noch nie krank gewesen. Estelle Mattis sagt, sie habe dank Heimarbeit nicht nur mehr Freizeit, sie sei auch flexibler, weil sie ihre Arbeitszeit selber gestalten könne, und sie habe weniger Stress, weil viele Autofahrten von Liestal nach Basel weggefallen seien und sie entsprechend weniger Zeit im Stau stehe. Kurz gesagt:
Auf jeden Fall habe ich so mehr Lebensqualität. Also ich bin da wirklich vollkommen zufrieden.
Auch für Estelle Mattis Arbeitgeber ist Heimarbeit im Moment nicht mehr wegzudenken. Svica möchte Heimarbeit sogar weiter fördern, sofern es für beide Seiten Sinn macht. Das Beispiel von Estelle Mattis zeigt, dass mit einfachen Mitteln sehr rasch eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorliegen kann.
Heimarbeit, ein Beispiel in Liestal, Martin Jordan berichtete. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Roman Fillinger, für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.